Wir sind zurück aus der Sommerpause und dürfen uns bei ganz vielen neuen Menschen bedanken, die sich dazu entschlossen haben, Erklär mir die Welt mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen und damit Wissen für alle gratis zugänglich machen. Danke an Sophie, Irina, Andreas, Alexandra, Matthias, Daniela, Jeanette, Anneliese, Marco, Michaela, Julia, Carla, Claudia und ein spezielles Dankeschön an unsere beiden neuen Fördererinnen, Nicole und Jasmin. Wer schon länger überlegt, Erklär mir die Welt zu unterstützen, kann das unter erklärmir.at/support machen und damit unsere Arbeit ermöglichen. Jetzt geht's also wieder los mit den neuen Folgen und ich kann auch eines sagen, ihr könnt euch echt auf die freuen. Schickt uns gerne immer unter erklärmir.at/fragen eure Fragen für die nächsten Aufnahmetermine. Ihr habt so oft so gute und spannende Impulse, also zögert's wirklich nicht, euch bei uns zu melden. Und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß bei der nächsten Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Freundschaft Plus und was das ist und wie die funktionieren kann, das erklärt uns Ole Liebl. Hallo.
Hallihallo.
Hallo lieber Ole, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, hallo, mein Name ist Ole. Ich bin im Internet bekannt unter dem Namen Ole Liebl. Also neben meiner Tätigkeit als Autor mache ich Videos, die sich im weitesten Sinne um feministische Theorie drehen. Und mein Markenzeichen ist, dass ich immer mit Quellen arbeite, auch in den Videos, was leider heutzutage immer noch eine Seltenheit ist.
Mhm. Das versuchen wir auch bei Erklär mir die Welt, mit Quellen zu arbeiten. Also Hut ab dafür. Ole, das ist heute eine Folge, die nicht nur relevant ist für Leute, die sich sagen, hey, ich möchte jetzt mit meinen Freunden schlafen, obwohl das auch eine sehr relevante Frage ist, wie wir in deinem Buch lernen und jetzt in dem Gespräch mit dir, sondern es ist, glaube ich, ein Thema, wo die Auseinandersetzung damit uns allen hilft, ein bisschen zu reflektieren, wie leben wir eigentlich, wie führen wir Partnerschaften, Freundschaften, Beziehungen, was heißt das eigentlich und wie frei entscheide ich eigentlich, wie ich leben und lieben möchte oder wie viel davon mache ich einfach, weil es immer so war und weil sich das irgendwann mal ein paar Männer ausgedacht haben, wie das sein sollte. Kannst du mal zu Beginn sagen, warum du dich eigentlich mit diesem Thema so stark beschäftigt hast?
Ja, sehr gerne. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt mitten in der Nacht aufwache und sage, ich muss jetzt unbedingt ein Sachbuch über Freundschaft Plus schreiben, also über die Verbindung von Freundschaft und Sexualität. So schlimm war es nicht. Ich habe, der Drang sozusagen, es zu tun. Ich habe mich einfach sehr viel mit Sexualwissenschaften und feministischen Themen beschäftigt und wollte einfach was darüber wissen, in welchem Zusammenhang Freundschaft und Sexualität stehen, was darüber geschrieben worden ist, einfach weil das gerade in jüngeren Generationen eine andere Selbstverständlichkeit hat als vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten und habe dann festgestellt, es gibt einfach nicht besonders viel. Also es gibt keinerlei deutsche Forschung dazu. Die internationale Forschung ist auch relativ dünn gesät und ein Sachbuch gibt es erst recht nicht darüber. Also dachte ich, ja, jetzt hast du ein Thema und habe mich dann irgendwie reingestürzt und gemerkt, dass es eine ganz interessante Linse ist, sich der Freundschaft und der Sexualität und beidem eben in Gemeinsamkeit zu widmen, um eben, wie du gesagt hast, besser zu verstehen, wie wir eigentlich zusammenleben und woher diese Selbstverständlichkeiten oder diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten eigentlich kommen.
Mhm. Ja. Hat das viel mit dir gemacht, verändert? Du warst ja schon recht aufgeklärt.
Naja, so ein Schreiben des Buches sollte einen im besten Falle immer verändern. Also wenn man in eine gewisse Tiefe dann auch irgendwie einsteigt oder einsteigen möchte. Weil natürlich ist es ein Sachbuch, wo meine eigenen Erfahrungen jetzt gar nicht so viel einfließen. Es ist wirklich in einem strengeren Sinne ein Sachbuch, was ich versuche, eben historischen oder soziologischen Zugängen zu diesem Thema zu widmen. Aber natürlich in diesem Schreibprozess passiert es, dass ich auch meine eigenen Freundschaften, meine eigenen sexuellen Beziehungen, auch meine Freundschaften plus, die ich führe, natürlich auch reflektiere und mit diesen Menschen auch bespreche, was ich so rausfinde und was ich mir so für Gedanken mache. Also ein Buch zu schreiben ist in diesem Sinne immer auch ein Prozess, der einen Wandel anstößt, was ich sehr mag und manchmal auch ein bisschen erschreckend finde.
Ich glaube, das geht uns allen so. Ole, jetzt denken sich vielleicht viele Leute, okay, wovon schwafeln die? Weil, also wir kennen das ja so, eine klassische Paarbeziehung, hetero, Mann, Frau, die haben Sex miteinander und außerhalb dieser klassischen Beziehung hat man Freunde, mit denen teilt man vielleicht die intimsten Details seines Lebens, aber jetzt mit Freunden zu schlafen, mit FreundInnen, auf die Idee kommen wenige Leute, aber wie die Auseinandersetzung von dir mit so der Geschichte der Paarbeziehung zeigt und die auch viele andere ForscherInnen, so dass man die Sexualität nur in diese Paarbeziehung, natürlich gibt es auch nicht nur Heteros.
Yeah. Newsflash. Kommt erschwerend hinzu.
also dass man das so nur in dieser Paarbeziehung auslebt, in dieser monogamen, das war nicht immer so und das muss auch gar nicht so sein.
Ja, da kann man ja einfach mal in die Geschichte der Menschheit zurückschauen. Also, dass wir heute in Großstädten, in großen Teilen leben, in der uns eine sehr riesige Masse an anonymen Menschen entgegentritt, die wir über Dating-Apps kennenlernen können, ohne dass wir auch nur irgendeine soziale Bindung zu denen haben. Das ist ja ein absolutes Novum in der Geschichte. Für einen Großteil der Menschheit haben wir halt in sehr kleinen Gruppen gelebt, in Dörfern oder von mir ist in kleinen nomadischen Gruppen sogar, von irgendwas zwischen 150, also 50 bis 250 Leuten, sage ich jetzt mal. Ich bin ja selber in einem Kaff groß geworden mit 150 EinwohnerInnen. Also es ist überschaubar, die Anzahl an Menschen. Man kennt sie meistens mit Namen, Vornamen und Adresse von mir aus noch. Und in dieser sozialen Konstellation haben Menschen ihre sexuellen Erfahrungen gemacht und ihre potenziellen SexualpartnerInnen gefunden und ja, haben sich irgendwie einer Körperlichkeit zugewendet. Also dass das auch mal Freunde und nähere Bekannte treffen konnte, dass man da auch gemeinsam Erfahrungen gemacht hat, ist ja keine unübliche Sache. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das ist kein irgendwie modernes Prinzip. Und ich sage ja auch nicht, wir müssen jetzt alle unsere Freundinnen vögeln. Das wäre totaler Stress. Also es passt ja auch oft auch einfach nicht. Also die körperliche Chemie. Aber warum ist es so, dass wir in allen Bereichen intim miteinander werden können? Also uns annähern können, uns öffnen können und das kann auf einer emotionalen Ebene passieren, also dass wir uns über unsere Gefühle eben äußern und unsere Verletzlichkeiten, aber das kann ja auch auf einer kognitiven Ebene passieren. Auch intellektuell ist es ja möglich, dass wir uns einander öffnen und ich irgendwie in Gedanken, wo ich noch nicht so ganz sicher bin, die vielleicht total bescheuert sind oder total genial, irgendwie mich dir anvertraue und darauf vertraue, dass du mich nicht dafür irgendwie beschämst oder ja, mich lächerlich machst. Auch das ist eine Form von Intimität. Also wir können auf viele verschiedenen Ebenen intim miteinander werden, aber bei der Körperlichkeit oder bei der sexuellen Intimität, da ist dann plötzlich eine Schranke erreicht. Und sogar bei einer körperlichen Intimität, die noch nicht sexuell ist, gerade in Männerfreundschaften ist es ja sehr deutlich, dass eine körperliche Nähe, also wirklich ein gehalten werden und ein Händchen halten und umarmen, so im westlichen Kulturkreis zumindest, also immer mit Homosexualität assoziiert wird und die einzige Weise, wo sich Männer körperlich auch nah sein können, ist halt im Kampf und im Sport eine Chance. Also, nicht wahr? Diese Fragen kann man sich ja mal stellen. Auf welche Weisen werden Menschen miteinander intim? Auf welche Weisen werden sie nicht miteinander intim? Und warum ist das so?
Ich finde das total spannend und da hat mich dein Buch auch so abgeholt. Und wenn du jetzt so sagst, wann werden Männer körperlich? Ich bin so ein klassischer Cis-Hetero, aufgewachsen am Land, sehr homophob aufgewachsen. Also das ist
Man sucht es sich nicht aus.
Und das ist dann irgendwie ein lebenslanges Verlernen dieser Dinge, die man da gelernt hat. Und lange war es bei mir so, dass die einzige Körperlichkeit mit Männern war tatsächlich beim Fußball. Mhm. Am meisten beim Eckball. Alle sind auf engem Raum und man versucht, den anderen wegzustoßen. Ja. Und ich habe jetzt genau einen männlichen Freund, mit dem ich die Hand nehme und mit dem ich mich streichle und das ist total schön. Und ich habe, das ist leider traurig, aber sonst geht das nur mit weiblichen Freundinnen.
Und wie ist die Reaktion deines Umfelds auf diese Freundschaft, die du mit deinem Freund da hast?
Also mein Freundeskreis ist sehr divers, auch jetzt so von meinen verschiedenen Lebensphasen. Ich glaube, wenn es so, also ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, auch in einem kleinen Kaff, mehr Leute wie bei dir, aber nicht viel mehr. Ich glaube, wenn die mich sehen würden, die fänden das sehr komisch. Die fänden das irgendwie, würden sich denken, ah, was ist jetzt mit ihm, ist der jetzt schwul?
Genau. Und ich meine, dann kann ich auch verstehen, wenn, weil das ist eine häufige Reaktion. Mhm. Also einer meiner besten Freunde, mit dem führe ich auch eine sehr körperliche Freundschaft. Mhm. Also jetzt nicht sexuell, also ganz und gar nicht, kannst du mir nackt auf den Bauch binden, aber aber da ist natürlich die Reaktion immer entweder sehr, also so, wir werden für ein schwules Paar gehalten. Nicht, dass ich das schlimm finden würde, aber da merkt man, wie sofort so eine Schablone auf unsere Freundschaft gelegt wird. Weil es kann ja gar nicht sein, dass sich Männer so miteinander verhalten, wenn sie nicht zusammen sind. Oder diese Reaktion ist so übertrieben. Oh mein Gott, das ist ja wunderschön, was für eine Freundschaft. Und ja, es ist eine wunderschöne Freundschaft und ich freue mich jeden Tag, dass ich sie führen kann, aber diese Form von Aufmerksamkeit, von übertriebener Aufmerksamkeit, auch wenn sie positiv ist, ist ja auch nichts, was alle Menschen oder Männer mit sich und ihren Freundschaften ja mögen. Es gibt ja auch schüchterne Männer. Also ich bin offensichtlich ein relativ extrovertierter Mensch. So. Ich stehe auf Bühnen, ist kein Problem. Besagter Freund ist Schauspieler, auch der hat damit nicht so ein Problem. Aber you know what I mean. Also da setzen sich Dynamiken in Gang, die vielleicht in der Freundschaft gar nicht so gut tun, die eher einen Stress verursachen für manche Leute. Mhm. Also ich kann verstehen, warum viele Männer ihre Freundschaften so nicht führen können oder nicht führen wollen. Obwohl vielleicht eine Sehnsucht da ist. Und wie gesagt, es hat nichts mit Sexualität zu tun. Also das ist nur, also diese Körperlichkeit kann man immer weiter treiben und vielleicht kippt es auch irgendwann in was Sexuelles, aber das ist erstmal nicht so relevant hier.
Ja. Und ich merke das auch so, ich bin seit 7 Monaten jetzt wieder Single. Mhm. Und wenn ein Heteromann Single wird, dann bricht die ganze Körperlichkeit weg.
Oh, krass.
Also Berührungen. Mhm. Natürlich kann man dann jetzt wen kennenlernen wieder, aber so außerhalb von einer Beziehung auch Körperlichkeit zu haben, berührt zu werden, das ist ja so ein Grund. Mich macht das total ruhig. Ich bin ein sehr körperlicher Mensch. Ja. Ich kuschle extrem gerne. Und das fehlt dann extrem. Und das ist dann irgendwie auch schade, wenn man das nicht in seinen Freundschaften genauso.
Und es sind ja richtige Entzugserscheinungen, die dann auftreten. Mhm. Also ich meine, der Körper gewöhnt sich so sehr an die Ausschüttung von Oxytocin und an diese Wärme und Nähe, das tut richtig, also das tut körperlich weh.
Mhm.
Deswegen, ja, finde ich es wichtig, dass man darüber spricht, weil diese Normen, die Freundschaften umringen, also sowohl unter Männern als auch zwischen Männern und Frauen, als auch Frauenfreundschaften und vielleicht da ein bisschen weniger, muss man vielleicht ehrlicherweise sagen, die haben mit anderen Sachen zu kämpfen, die Normen, die diese Freundschaften begrenzen, sind für sexuelle wie nicht sexuelle Freundschaften eigentlich die gleichen.
Ja.
Und das finde ich wichtig anzuerkennen, auch wenn man sich diesem Thema widmet. Also deswegen ist das Buch auch so geschrieben, dass ich wirklich versuche, immer wieder in diese geschichtlichen Bezüge hineinzugehen und klarzumachen, das geht uns alle was an, egal ob diese Freundschaften führen oder nicht führen.
Mhm. Ja. Ich finde das so spannend, weil es hören uns jetzt vielleicht so klassische Heteros wie ich einer bin zu und denken sich, okay, das ist jetzt sowas für die queere Community, das ist nichts für mich. Aber ich finde das so spannend, weil man auch als Hetero so viel lernen kann von der queeren Community. Und ich glaube, wie ich so drüber nachgedacht habe, also es war halt immer die Norm Hetero, oder nicht immer, aber zumindest seit der Aufklärung die letzten 200-300 Jahre so die absolute Norm, du bist Hetero und das ist gut und normal und alles andere wird irgendwie weggedrängt. Und je mehr du die Norm bist, normal, desto mehr gibt es dann auch klare Erwartungen, wie du zu sein hast und damit irgendwie so ein Regelbuch fürs Leben, das eigentlich random erfunden ist. Man kann auch alles anders machen, aber man macht es halt nicht, wenn man viele Dinge nicht hinterfragt, sondern irgendwie so mit der Muttermilch aufnimmt.
Oder man macht es und man spricht nicht drüber.
Mhm.
Und dann fehlt der Austausch. Und ich meine, wir wissen ja, wie es ist, wenn man Regeln durchbricht und ein bisschen anders die Dinge tut, als es als Mann es tut, oder dieses neutrale Mann zu nehmen, ja, dann braucht man ja eigentlich Räume, um sich auszutauschen, um irgendwie mit so Fragen und Zweifeln um die Ecke zu kommen. Aber wenn es das alles nur im stillen Kämmerlein stattfindet.
Voll.
Ja.
Und um den Punkt noch fertig zu machen, also, und darum finde ich es so spannend, immer zu schauen in die queere Community, weil die immer oder lange außerhalb der Norm gelebt hat. Und das heißt auch, die wurden sowieso nicht akzeptiert. Die müssen sich dann auch gar nicht so drum kümmern, wie sie dann vielleicht wahrgenommen werden, weil eh klar ist, wir werden gehasst.
Ja.
Und dann kann man sich die Regeln oder das Leben irgendwie selbst neu gestalten und Freundschaften und Liebe. Und darum finde ich das so spannend, da quasi auch als Hetero rüberzuschauen.
Das war für mich ja auch ein Grund, warum ich mich maßgeblich heterosexuellen Beziehungswelten gewidmet habe. Also in meinem Buch geht es sehr, sehr wenig um irgendwie queere Beziehungen und queere Verhältnisse, vielleicht hier und da mal, weil ich schon gemerkt habe, ich kann hier aus einer anderen Perspektive sprechen. Also als queerer Mensch bin ich mit einer anderen Selbstverständlichkeit aufgewachsen, in auf welche Weise Menschen miteinander nah werden können. Also wenn halt klar war, die Queers fallen sowieso immer raus, dann also und werden für ihre Begehren geächtet und bestraft oder sogar getötet, dann ist es ja so, dass jede Form von einem nicht anonymen, intimen Kontakt zwischen queeren Menschen, also in der Vergangenheit, immer nur unter dem Deckmantel der Freundschaft laufen konnte. Also es gab die Scheinehe, nicht wahr? Da konnte man ein bisschen Heterosexualität mimen. Und ansonsten hat man sich halt mit Freunden dann zum Urlaub getroffen oder so etwas, nicht wahr?
Mhm.
Und aus dieser sehr bitteren Notwendigkeit der öffentlichen Ächtung von homosexuellen und queeren Menschen ist aber gleichzeitig auch eine ganz andere Selbstverständlichkeit erwachsen eben. Dass es vielleicht nicht ausreicht, um menschliche Beziehungen in zwei Schubladen, entweder Partnerschaft oder Freundschaft, zu pressen, sondern dass es da ganz viel dazwischen und daneben gibt, dass es sich auch zu entdecken lohnt und wo man vielleicht Formen von Liebe und von Solidarität und von Wärme erhalten kann. Und aus dieser Selbstverständlichkeit heraus konnte ich auch dieses Buch schreiben und auch über sexuelle Freundschaften schreiben, die für mich nicht einfach nur ein Luftschloss sind oder ein Traumgebilde, was sich irgendwann mal verwirklicht, wenn die Gleichberechtigung der Geschlechter und die heterosexuellen Normen irgendwie zerbrochen sind, sondern, also heterosexistischen Normen, so müsste man sagen, sondern das im Hier und Jetzt stattfindet, was ich im Hier und Jetzt leben kann und was auch schon gelebt wurde von meinen queeren Brüdern und Schwestern in der Vergangenheit. Und mit diesem Erbe kann ich aus einer anderen Haltung heraus sprechen, von der ich glaube, dass sie sich auch lohnt, gehört zu werden.
Mhm.
Ja, was ja auch eher selten der Fall ist, dass Queers mal sagen, hey, also nicht uns gibt es auch, sondern wir haben auch wirklich was zu sagen, was auch wichtig ist, und zwar für euch. Also darin liegt eine gewisse Form von Selbstermächtigung, weswegen es mir auch ausreicht, über heterosexuelle Beziehungswelten zu schreiben und jetzt nicht nochmal mich nur den Queers zuzuwenden, was auch wichtig ist, aber war nicht der Fokus.
Also liebe Heteros, lest Freunde lieben von Ole Liebe. okay, aber jetzt stellen wir uns mal vor, okay, wir lockern uns auf, so zwischen, also in weiblichen Freundschaften ist Körperlichkeit eh viel normalisierter. Sagen wir, es wird jetzt auch normaler mit meinen männlichen Freunden. Man kuschelt mal, das ist ja total nett, wenn man im Film schaut, warum muss man 2 Meter Abstand halten, warum kuschelt man sich nicht zusammen. Irgendwann vielleicht entsteht und das geht ja nicht nur Männer, Frauen, Frauen, sondern alles gemischt. Auch mit einer Freundin, ich schaue einen Film, man kuschelt. Und irgendwann merke ich, okay, dann steht mehr und dann hat man vielleicht Sex und es beginnt irgendwie intim zu werden. Dann ist der Gedanke, glaube ich, bei vielen, okay, aber dann beginnt es jetzt mehr als Freundschaft.
Ernst zu werden.
Genau, so, dann wird das jetzt so mehr als Freundschaft, aber mehr als Freundschaft kann, wenn man dir folgt, dann nicht nur heißen, okay, das wird jetzt eine Beziehung oder es ist Freundschaft, sondern man kann auch Freunde bleiben und
miteinander schlafen.
Ja.
Ja, die Frage ist, was es denn eigentlich bedeutet, dass es jetzt ernst wird oder jetzt verbindlicher wird oder jetzt mehr als eine Freundschaft wird. Da muss man immer die Gegenfrage stellen, was heißt es denn jetzt im Umkehrschluss? War die Freundschaft vorher nicht ernst? War die Freundschaft nicht verbindlich? War die Freundschaft nicht genug? Also, dass es jetzt ein Mehr werden müsste? Und wenn man dann fragt, was dieses Mehr jetzt eigentlich bedeutet, bis auf die Tatsache, dass man miteinander körperlich wird, dann kommt dann oft sowas wie, ja, dass man jetzt vielleicht andere Sachen miteinander macht, dass es wie eine Beziehung wird. Und dann stellt sich die Folgefrage, was bedeutet das? Also sind das jetzt irgendwelche Beziehungspraktiken? Schreibt man sich jetzt irgendwie öfter? Fragt man jetzt jeden Morgen, hast du gut geschlafen? Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Fragt man, ob du gut angekommen bist? Jedes Mal? Also schleichen sich dann irgendwie Beziehungsroutinen ein, Aber dann ist die Frage, also das ist ja nicht, dass man mit dem Sex einen Vertrag unterschreibt, dass man jetzt sagt, okay, jetzt müssen wir Beziehungsroutine A, B, C machen und alle zwei Wochen gehen wir ins Kino und laden uns gegenseitig irgendwie auf ein Date ein oder so. Also, nicht wahr? Das sind ja Entscheidungen, die Menschen treffen. Manchmal ein bisschen aus dem Bauch heraus oder weil man es so macht. Und dann würde ich empfehlen, naja, wenn ihr wollt, dass es eine Freundschaft bleibt und eine Freundschaft ist, dann orientiert euch immer wieder an anderen Freundschaften. Ist das denn bis auf den Sex eine Freundschaft oder sind wirklich Dinge dazugekommen? Und warum sind sie dazu gekommen? Also wie gesagt, also der Sex impliziert nicht, dass man alle zwei Wochen jetzt ein Kinodate haben muss, wie man das vielleicht in seinen Partnerschaften gerne macht. Oder, also man könnte jetzt jede beliebige Praktik nehmen.
Ja.
Dann gibt es Menschen, die sagen, ja, dieses Mehr bedeutet, dass jetzt mehr Gefühle entstehen. Und das ist eine durchaus wichtige Frage. Also natürlich, und das muss man ja schon anerkennen, Sexualität greift sehr tief in den Körper ein und macht uns auf eine ganz besondere Weise nackt. Und zwar nicht nur körperlich nackt, also keine Klamotten anhabend, sondern wirklich schutzlos mit allem, was da an Begehren und Ängsten und so weiter hochkommen kann. Und das verbindet. Also wenn der Sex gut ist und wenn es stimmt und wenn diese Öffnung sich vollziehen kann, dann kann das sehr starke Gefühle auslösen, auch sehr starke Liebesgefühle und sehr starke Gefühle der Zuneigung. Und die Frage ist, können sich diese Gefühle der Liebe, die ja auch in Freundschaften stattfinden kann, auch Freundschaften sind liebevolle Beziehungen, und zwar die liebevollsten Beziehungen, die wir neben Partnerschaften haben, kann sich diese Liebe und Zuneigung in die Freundschaft einbetten? Oder übersteigt es irgendwie das Maß? Und das ist eine Frage, die man, also, oder ein Risiko, dem man sich durchaus auch aussetzt. Aber ich will nicht sagen, dass jede Intensivierung von Liebe, die durch auch Sexualität entstehen kann, automatisch in eine partnerschaftliche Liebe kippen muss. Ich meine, wenn wir jetzt befreundet sind und wir machen zusammen irgendwas richtig Krasses, keine Ahnung, was ist krass, Fallschirmspringen, also okay, ich hab Höhenangst, also für mich wäre so Todesangst und weniger irgendwas, aber du weißt schon, wie ich meine. Also wenn wir ähnlich wie bei der Sexualität eine sehr intensive, vielleicht auch körperliche Erfahrung teilen, die uns wirklich zusammenschweißt. Auch da kann ein Gefühl von großer Verbundenheit und Liebe entstehen, ohne dass wir automatisch auf den Gedanken kommen, ah, das muss jetzt eine Partnerschaft sein. Und da sind wir wieder bei dieser Sonderrolle von Sexualität. Warum ist das sexuelle Begehren so krass verknüpft mit dem Gedanken, jede Zuneigung, die daraus entsteht, muss sofort eine partnerschaftliche sein? Das halte ich für eine künstliche Sache.
Ja. Braucht halt dann Reflexionsvermögen, man muss sich selber spüren, man muss seine Gefühle einordnen, ordnen können. Einer der für mich neuesten, interessantesten Aspekte in deinem Buch war diese Unterscheidung von, das ist so dreistufig beschrieben unter Berufname von Feldman Barrett.
Mhm.
Das ist ein...
Eine Neuropsychologin, also Lisa Feldman Barrett ist so, ja, einfach eine renommierte Neuropsychologin auf dem Gebiet von Emotionsforschung.
Also so erstens körperliche Empfindungen, zum Beispiel ich habe Lampenfieber, mein Herzschlag wird höher, vielleicht werden meine Ohren rot.
Ja, so, das sind alles Einzelempfindungen, also das Schlagen des Herzens, der schnellere Atemfrequenz, die heißen Ohren und so weiter, das sind die Empfindungen, das war die erste Ebene, ja.
Zweite Ebene, Gefühle.
Mhm.
Der Körper, schreibst du, präsentiert der Psyche seinen Zustand in der Form von Gefühlen.
Das wäre genau, also wenn wir jetzt die Empfindungen nehmen, also bei Lampenfieber würde ich jetzt nicht sagen, ist eine Empfindung, da kommen wir gleich noch zu, was Lampenfieber dann eigentlich ist, aber erstmal stelle ich an mir fest, mein Körper ist in irgendeiner Weise in Aufruhr. Ich bin irgendwie sehr affektiv bewegt, es gibt irgendwie Gefühle von Spannung und von vielleicht einer teilweise freudigen oder auch ängstlichen Aufregung, das kann man vielleicht noch nicht so ganz zuteilen.
Mhm.
Also wie ich meinen Körper in meiner Gesamtheit erlebe in diesem Augenblick, das würde Lisa Feldman ein Gefühl nennen. Also die Summe aller Empfindungen zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Mhm.
Und genau, und davon würde sie unterscheiden, die Emotion. Die Emotion ist das, was das Gefühl in dieser Situation bedeutet. Also der soziale Sinn von Gefühlen ist das, was Emotionen sind. Du kannst an deinem Körper irgendwie feststellen und sagen, okay, ich bin in dieser Weise aufgeregt, aber wo bin ich denn gerade? Ich stehe hier vor dem Podcast-Studio mit ohne Liebe. Hattest du Lampenfieber wahrscheinlich nicht, oder? Oder hast du Lampenfieber vor deinen Aufnahmen?
Nein, eigentlich nicht, aber es ist ein Unterschied für mich, ob ich in Wien bin, wo ich immer bin, wo ich alles kenne, wo ich die Leute schon kenne, oder ob ich heute in Berlin zu Gast bin, zum ersten Mal in diesem Studio, den David, der die Technik macht, erst hier kennenlerne. Mhm. Also das ist zumindest so ein bisschen eine Ungewissheit und eine Aufregung.
Ja.
Genau. Aber nicht Lampenfieber, würde ich sagen.
Ja, aber Genau, okay, aber trotzdem Lampenfieber wäre dann, ja, okay, ich weiß, ich bin in diesem Zustand, aber ich weiß auch, ich gehe gleich auf eine Bühne, da gucken mich 100 Leute an, ich muss irgendwie schlaue Sachen sagen und darf mich nicht verheddern und so weiter. Und dann mache ich aus diesem Gefühl einen Sinn, der der sozialen Situation entspricht, und erst das ist eine Emotion. Soll ich vielleicht noch ausführen, warum das wichtig ist für eine Freundschaft Plus?
Mhm.
Genau, weil da sind wir genau wieder bei dem Thema, was bedeutet die Liebe eigentlich, die sich entwickeln kann, auch durch Sexualität. Ich würde sagen, wenn ihr nur euren Körper fragt, ja, was fühle ich denn da? Und davon ausgeht, dass sich eine partnerschaftliche oder eine freundschaftliche oder eine familiäre Liebe in einem längerfristigen, verbindlichen Sinne anders anfühlt, würde ich vorsichtig sagen, nein. Also die Forschung ist nicht ganz eindeutig, was das angeht, aber es gibt Hinweise darauf, dass diese Liebesgefühle sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Vielleicht sogar identisch, weil sie auf ähnlichen oder den gleichen Hormonen, Kaskaden und Kreisläufen beruhen. Das heißt, wenn ich meinen Körper frage, wie stehst du der anderen Person, ob es meine Freundin, meine Partnerin oder irgendwie mein Hund ist, ich mag dieses Lebewesen, ich möchte ihm nah sein, auch körperlich nah sein und ja, auch Teil von seinem Leben sein. Mhm. Diese Gefühle sind in allen liebevollen Beziehungen gleich, aber natürlich bedeuten die Beziehungen oder die Liebe zu Familienmitgliedern, zu PartnerInnen, zu Freundinnen, zu Haustüren, zu Pflanzen von mir aus, sehr unterschiedliche Dinge und sind sehr unterschiedlich anknüpfungsfähig für andere Emotionen, für andere Tätigkeiten. Und aus diesem sozialen Sinn, den ich diesen Beziehungen gebe, entstehen unterschiedliche Emotionen. Das heißt, wenn wir eine Beziehung führen und ich spüre Gefühle der Liebe in mir, dann kann ich die Entscheidung, ob es sich um eine romantische Liebe oder um eine freundschaftliche Liebe nicht auf Grundlage dieses Gefühls treffen, sondern auf Grundlage der Art und Weise, wie wir diese Beziehung führen, also welchen sozialen Sinn diese Beziehung trägt. Und je mehr sich unsere Beziehung, die wir jetzt haben könnten, annähert an eine partnerschaftliche Lebenswirklichkeit, an partnerschaftliche Routinen, an partnerschaftlichen Umgang im Alltag und in gewissen Situationen, desto mehr bettet sich meine Liebe auch in eine romantische Emotion ein. Oder desto mehr bettet sich ein romantisches Liebesgefühl in eine, Entschuldigung, desto mehr bettet sich ein Liebesgefühl in eine romantische Emotion ein. So rum. Mhm. Es ist natürlich jetzt ein bisschen ein Bruch mit dem klassischen Verständnis von Emotion und Gefühl, was irgendwie als Synonym verwendet wird. Voll. Aber es geht ja manchmal darum, jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ihr müsst jetzt Gefühle, Emotionen so verwenden, sondern man kann diese Brille einmal aufsetzen und schauen, wenn wir Gefühle und Emotionen so unterscheiden, was macht das mit dem, was wir als Liebesgefühle wahrnehmen oder Liebesemotionen, und dann kann man vielleicht eine feinere Differenzierung treffen, und darum geht es.
Ja, das war für mich so, ich habe sehr viele Rufzeichen zu der Stelle gegeben, weil das war für mich so eine Wow-Erkenntnis, so die körperlichen Empfindungen und Gefühle, die ich habe meinem Vater oder einer romantischen Beziehung gegenüber, die sind, oder auch einem Hund, ich liebe Zwergpudel zum Beispiel, dass die so ähnlich sind und dass erst die Bedeutung, die ich und wir alle dann diesem geben in unserem gesellschaftlichen, sozialen Gefüge, dass so man dann erst unterscheidet und einordnet, was das jetzt für mich ist, das ist so wow. Und ja, gibt einem auch irgendwie totale, keine Ahnung, Freiheit und Selbstwirksamkeit, dass ich mir selber aussuchen kann.
Ja.
Ich kann mich erinnern. Ja, bitte.
Vielleicht noch ein Zusatz dazu. Mhm. Es ist ja nicht nur die Frage, also wie Emotionen entstehen, welche Bedeutung die Beziehung hat, wie sie jetzt ist, sondern auch welche Bedeutung die Beziehung haben könnte. Also ja, auch diese Horizonte, die sich in Beziehungen aufmachen, spielen eine riesige Rolle in der Art und Weise, wie ich meine Gefühle emotional einordne. Also wollte ich noch mitgeben. Also das wird immer komplexer.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, dass ich in einer Beziehung war und dann und glücklich war mit der Person. Mhm. Und dann hatte ich auch romantische Gefühle für eine andere Frau entwickelt. Es hat mich in Panik gebracht. Ich dachte, was heißt das jetzt? Ja. Und das aber dann, also könnte man dann viel reflektieren, was das heißt, aber ich glaube, dieses Korsett oder dieser Stufending hilft mir jetzt auch so ein bisschen so, dass dann einzuordnen, okay, was möchte ich denn damit machen? Ich kann auch für eine Freundin ich kann die auch sehr attraktiv finden, ich kann auch mal mehr wollen. Und dann muss man halt schauen, wie man die Beziehung mit seiner Partnerin oder die Beziehungsform, in der man halt ist, wie man die regelt und was dann okay ist und was nicht okay ist. Aber man kann das irgendwie alles einordnen und schauen und man kann dann auch trotzdem weiter befreundet sein und man kann F plus draus machen oder man kann es einordnen als F oder man kann sagen, okay, das ist so stark und ich möchte mit dir, je nachdem, wie man dann seine romantischen Beziehungen lebt, aber ich möchte mit dir jeden Tag aufwachen und mit dir einschlafen und ich möchte alles wissen, was bei dir los ist, was bei Freunden auch sein kann, aber nicht immer so ist.
Ja.
Genau.
Was mich auch noch zu dem Punkt bringt, wenn wir jetzt mehr in sozialen Gefügen denken, was ich oft so wahrnehme, wenn Menschen eine offene Beziehung führen, also eine Beziehung, in der sexuelle Kontakte auch möglich sind mit anderen Menschen außerhalb der Partnerschaft, dass dann diese anderen SexualpartnerInnen so ferngehalten werden von der Beziehung, dass sie sich auch irgendwie nicht kennenlernen dürfen, weil man irgendwie Angst hat vor Eifersüchten und so weiter, ist ja erstmal eine Logik, die man verstehen kann irgendwo. Aber andererseits erhält diese Beziehung, indem man sie so anders als alle anderen Beziehungen, die man führt, fernhält, einen ganz besonderen Status, der eine riesige Projektionsfläche ist für alles Mögliche, was da passieren kann oder nicht passieren kann, nicht wahr? Und auch da werden Emotionen angestoßen durch diesen Akt der Trennung, die man eigentlich verhindern möchte. Und vielleicht ist es manchmal auch eine Form von angenehmer Entzauberung, wenn man sich einfach kennenlernt und Leute realisieren, das sind ganz normale Leute, denen man, kann man Kaffee trinken, weiß ich nicht, die sind, da gibt es irgendwie keine Berührungsängste und dann verschwindet auch diese Möglichkeit von auch emotionalen Projektionsflächen. Was ich noch so mitgeben wollte, also diese Form von, wie Emotionen entstehen können, ist ja auch eine Frage, wie andere Beziehungen bewertet werden, nicht nur die eigenen.
Das ist so spannend. Ich habe extra die betroffene Freundin im Vorfeld gefragt, ob ich das erzählen darf. Aber mir war es so, vor ein paar Monaten habe ich mich in eine gute Freundin verschossen. So gemerkt, okay, ich will da irgendwie mehr. Und habe dann lange überlegt, okay, soll ich das jetzt aussprechen? Mache ich jetzt alles irgendwie kaputt damit? Was ist, wenn sie das nicht möchte? Was will ich da überhaupt? Und sehr verwirrend.
Ja, was ist, wenn sie es möchte? Noch?
Ja.
Noch? Krassere Frage, ja.
Und eine gute Freundin von mir, von der habe ich so gelernt, so man kann auch Ambivalenz aussprechen. Ja. Du darfst nicht nur erst, wenn du alles genau weißt und geordnet hast, das einer anderen Person mitteilen, so ich möchte A oder B, sondern kannst auch sagen, ich habe Lust auf A, ich habe aber Angst vor B und was ist, wenn C kommt und ich weiß gar nicht, was D bedeuten würde. Und ich habe das dann mitgeteilt, so ich weiß nicht, was ich damit machen will. Ich habe Angst, was das mit unserer Freundschaft macht, aber ich will irgendwie mehr. Und sie hat sehr cool reagiert, sie hat gesagt, okay, habe ich nie dran gedacht, muss ich mal nachdenken. Dann hat sie mir mitgeteilt, na, mach mal lieber platonisch. Dann hatte ich so 2-3 Tage Herzschmerz.
Ja.
Ja.
Ist auch wichtig.
Genau.
Das zeigt ja auch, dass dir was wirklich was bedeutet hat. Also
voll.
Zu betrauern, was nicht möglich ist.
Und dann, also dann war es für mich war das so ein befreiendes Gefühl, einfach meine Gefühle auszusprechen. Früher, wie ich das hatte mit Freunden, habe ich das nie ausgedrückt. Das kann dann Freundschaften auch sehr belasten, wenn man irgendwie Dinge mit sich rumträgt und nicht ausspricht oder man sich vielleicht denkt, das darf ich sogar gar nicht fühlen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn mit dieser Freundin. Ich glaube, das hat uns echt auch auf ein anderes Freundschaftsniveau gebracht. Wir sind jetzt ganz normale F ohne Plus.
Ja.
aber es ist wunderschön und es fühlt sich ganz gut und toll an, dass ich einfach zu mir selber gestanden bin, das ausgedrückt habe, was ich mir wünsche und dann manchmal möchte die andere Person das, manchmal nicht. Und aber einfach offen und ehrlich miteinander umzugehen.
Ich meine, darin kann man doch wachsen. Also weil man steht zu sich, aber man steht auch zu der Freundschaft. Und vertraut ihr so sehr, dass man sogar sowohl der anderen Person als auch der Freundschaft als Beziehung, dass man in der Lage ist, dieses Potenzial der Veränderung da reinzubringen und zu sagen, schau mal, das steht im Raum und ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Also, und was beginnt dann? Dann beginnt ein Prozess, der beinhaltet, dass ihr auch über eure Freundschaft reflektiert. Was bedeutet die eigentlich? Mit welchen Selbstverständlichkeiten sind wir wieder mit unserer Freundschaft irgendwie, oder welche Selbstverständlichkeiten finden sich in dieser Freundschaft eigentlich ein und sind sie wirklich so selbstverständlich? Und dann kann sich eine Freundschaft auch vertiefen, weil man anfängt, über die Freundschaft zu reflektieren und vielleicht auch bestimmte Praktiken umzustellen oder eben auch nicht. Und ja, also Das ist eine ganz schöne Geschichte. Also ich würde mir wünschen, dass wir öfter Freundschaften auf diese Weise führen können. Mit dieser Offenheit und mit dieser Ehrlichkeit und auch mit dieser Verletzlichkeit. Ja. Ganz egal, wo diese Freundschaften dann hingehen. Im besten Falle aber eine Vertiefung.
Ja, ja. Voll. Ja. Ich glaube, also mir hat auch viel Therapie dabei geholfen, aber je mehr ich irgendwie so ausdrücke, was ich gerne hätte, was ich mir wünsche, desto mehr, also es fühlt sich alles so viel schöner und leichter an,
ja.
Wenn man einfach zu sich selber steht.
Und Freundschaften sind ja auch gute Orte, um diese Form von emotionaler Kompetenz, diese emotionalen Ressourcen, um jetzt mal ein bisschen therapeutischer zu sprechen, um die auch zu erwerben. Was mich wieder ein bisschen, ich meine, okay, mein nächstes Buch geht über Männlichkeiten, deswegen ist es auch ein Thema, was ich immer wieder ansprechen möchte jetzt in den letzten Monaten, dass für eine Freundschaft plus, aber auch für Arten Freundschaften zu führen, wie du sie gerade eigentlich aufgezeigt hast, also völlig irrelevant, ob das sexuell ist oder nicht, dass da durchaus eine sehr starke emotionale Kompetenz vonnöten ist. Das heißt, Menschen müssen über ihre Gefühle sprechen, über das, was in ihrem Körper vorgeht, wie sie das einschätzen, wie sie damit umgehen. Und das braucht ein gewisses Reflexionsvermögen, das braucht eine gewisse Sensibilität für diese Gefühle, das braucht den Mut, diese Gefühle auch zu zeigen, das braucht eine Sprache, in der sich überhaupt diese körperlichen Bewegungen einbetten können oder die man sie gießen kann in diese Sprache. Und das ist keine, die vom Himmel fällt, und das ist auch keine Sprache, die irgendwie unsere Gene eingestanzt ist. Also so nach dem Motto, Männer können halt nicht über ihre Gefühle reden und Frauen können das dann halt einfach so. Nee, Frauen machen das einfach öfter, also in ihren Freundschaften. Und zwar wesentlich öfter, wesentlich öfter. Also es gibt da auch Untersuchungen zu, dass fast die Hälfte der Männer in ihren Männerfreundschaften in Deutschland mit ihrem besten männlichen Freund, nicht über ihre Beziehungsprobleme reden. Und auch nicht über die Dinge, die sie emotional bedrückt. Das waren so 42% so die Ecke in beiden Fällen. Also, wo einfach überhaupt kein Ort ist, damit man diese Kompetenz, diese emotionale Kompetenz erwerben kann. Und das macht was mit der Fähigkeit, Freundschaften zu führen. Und das macht was auch mit der Fähigkeit, dann vielleicht mal irgendwann sexuelle Freundschaften mit Frauen zu führen, die da vielleicht mit ganz anderen Voraussetzungen reinkommen.
Mhm.
Und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen, sehr, sehr wichtigen Punkt.
Ja. Muss man als Mann einerseits sehr viel verlernen, was man gelernt hat, und sehr viel lernen, was man nie gelernt hat. Ja.
Naja, ich meine, so einen Körper festzustellen, nicht wahr? Und zu schauen, was passiert gerade in mir, wenn du dann halt nur so 5 Vokabeln hast und wenn du dich fragst, wie geht's dir, und du sagst irgendwie gut, schlecht, müde, horny, hungrig. Das ist nicht genug, um, sag ich mal, emotional gehaltvolles Gespräch zu führen über Dinge. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Und ja, es gibt diese Möglichkeiten, auch in der Literatur. Also wenn man jetzt keine Freundschaften hat, da kann man auch, also oder nicht solche Freundschaften hat oder das nicht so schnell umstellen kann, ja, dann gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, auch Filme und Literatur zu lesen, sich anzuschauen oder zuzuhören, wo solche Themen besprochen werden, wo solche Gespräche geführt werden. Also das kann man lernen, ich bin ganz sicher.
Ja.
Also nicht nur in Therapie, obwohl Therapie auch ein ganz gutes Feld ist, um das hinzukriegen.
Ja. Voll. Ich möchte kurz so, weil ich habe mich damit erst beschäftigt, als ich vor 5 Jahren Depressionen bekommen habe, dann musste ich in Therapie gehen, ging nicht anders, und dann habe ich mich sehr viel mit mir selber beschäftigt. Also ich möchte hier nur ausdrücken, alle Männer, die sich schwer tun, ihre Gefühle wahrzunehmen, sich in ihrem Körper zu spüren und so weiter, ich möchte das nicht schämen, sondern meine Solidarität ausdrücken, weil ich weiß auch, wie schwer es ist, wenn man aufwächst in einer Welt, die sagt so, Indianer kennt keinen Schmerz und du musst stark sein und er gebitte und weinen ist was für Mädels. Also ist für mich so, seit ich weinen kann, seit ich mehr als einmal im Jahr weine, ist irgendwie mein Leben so viel schöner geworden. Ja, genau, diesen Punkt, nicht, dass du das jetzt gemacht hättest, aber den wollte ich einfach kurz machen. Ja,
sehr wichtigen Punkt.
Ole, kannst du mal du hast in dem Buch beschrieben, ist natürlich sehr individuell, wie man Beziehungen, romantische Beziehungen leben möchte, im Unterschied zu Freundschaften. Aber du hast das im Buch so an ein paar Eckpfeilern beschrieben, wo du festmachst, okay, das ist jetzt für mich eine romantische Beziehung, das möchte ich in einer romantischen Beziehung haben, im Gegensatz zu einer Freundschaft.
Genau, ich habe dieses Modell so vorgeschlagen, dass ich mehrere Punkte auch nenne, weil eben diese, ich sag mal, klassische Unterscheidung, dass der Sex, also ihn zu haben oder eben nicht zu haben, die Freundschaft von der Partnerschaft unterscheidet, dass diese, also Trennung auf Grundlage eines einzigen Faktors eine Illusion ist oder vielleicht auch schon immer war. Wenn das aber so ist, dann heißt es ja nicht, dass deswegen Freundschaften und Partnerschaften alle irgendwie dasselbe sind. Das hatte ich auch gesagt, mit dieser Unterscheidung von Emotion und Gefühl immer noch haben Beziehungen unterschiedliche Bedeutungen und unterschiedliche Lebenswirklichkeiten, die auch in sehr unterschiedlichen Lebenspraktiken sich umsetzen. Und weil ich dazu keine Literatur gefunden habe, habe ich gedacht, okay, komme ich mal mit einem persönlichen Beispiel. Mhm. Und habe deswegen mehrere Dimensionen gefunden, auf denen ich meine Partnerschaft führen möchte. Wie gesagt, das kann alles im Einzelnen, auch in Freundschaften passieren. Aber wenn sie zusammenkommen, diese Punkte, die ich gleich nenne, dann merke ich, das fühlt sich für mich nicht mehr an wie eine Freundschaft. Dazu gehört, wie gesagt, auch der Sex. Ich möchte mit meinem Partner oder meiner Partnerin auch körperlich intim werden. Das ist mir in der Beziehung wichtig. Wie gesagt, es geht auch in Freundschaften, aber ich möchte es in der Partnerschaft. Dann ist es zum Beispiel für mich sehr wichtig, einen gemeinsamen Alltag zu haben. Also Alltag verstehe ich als eine Zeit, die man nicht nur miteinander verbringt, sondern im besten Sinne nebeneinander. Das habe ich oft so eine Idee von einem gemeinsamen Rhythmus, den der Tagesablauf auch mit sich bringt, wo man gemeinsam in eine Form von Schwingung kommen kann. Ich meine, das ist gar nicht so esoterisch, sondern wirklich der Vollzug des Lebens vollzieht sich in einer ähnlichen Geschwindigkeit und in gleicher Weise. Dazu gehört das gemeinsame Einschlafen und Aufwachen. Dazu gehört das auch Zusammenleben, das Führen eines gemeinsamen Haushalts, das gemeinsame Essen, das gemeinsame Einkaufen, sich Gedanken darüber zu machen, was man isst und so. Das sind ganz profane Dinge. Von mir aus zu gucken, welche Handseife man verwenden möchte. Also sich einfach darauf zu verständigen, wie möchten wir unser Leben gemeinsam gestalten, indem wir nebeneinander einfach die Dinge tun, die wir halt eben tun müssen. Und aus dieser Nebensächlichkeit, die aber gemeinsam vollzogen wird, entsteht auch eine ganz eigene Intimität, die ich nicht missen möchte. Dann finde ich zum Beispiel wichtig, dass ich und wie gesagt, auch in Freundschaften wieder ist es möglich. Ich habe auch schon mit Freunden zusammengelebt. Würde ich nicht mit allen machen, um Gottes Willen, aber in meiner Partnerschaft wäre das wichtig. Dann gibt es eine Dimension, die eine familiäre ist. Ich möchte Teil der Familie meiner Partnerin werden und ich möchte, dass meine Partnerin oder mein Partner in dem Falle, also je nachdem, Teil meiner Familie wird. Und diese Zusammenkunft von Familien, das muss gar nicht unbedingt in Kinder münden, sondern einfach, dass meine Familie sie so aufnimmt wie ihre Tochter oder ihren Sohn, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich muss es noch einmal sagen, einfach damit es wirklich klar wird, es gibt natürlich auch Freunde der Familie, ja, die schon immer rumgehangen haben, die schon zum Inventar gehören, die praktisch schon länger zum Haushalt gehören wie der Küchenschrank so ungefähr. Die gibt es auch, ist auch wichtig. Aber in der Partnerschaft, wenn diese Punkte zusammenkommen und noch einige mehr, dann ist es für mich einfach eine Partnerschaft. Und das ist was ich auch gerne mitgeben möchte, also jetzt für die Leute, die zuhören, wie ist es denn halt für euch? Also was sind die Punkte, die in der Partnerschaft zusammenkommen, die in der Freundschaft so sich nicht zusammenfinden können, weil es sonst eine Partnerschaft wäre.
Ja.
Was sind die entscheidenden Punkte? Das muss nicht ein gemeinsamer Alltag sein. Es gibt ja auch Leute, die haben Fernbeziehungen. Also da gibt es diese Form von Alltag, wie ich sie mir vorstelle, gar nicht. Und es ist trotzdem genauso eine richtige und wertvolle und normale Beziehung, wie die Beziehung, die ich führe.
So. Und hat eine sehr bewusste Entscheidung, was man in welcher Form mit welchen Menschen haben möchte. Und nicht nur eine... Also vielleicht ist manchmal auch stimmig, wenn man sich genau in die Norm einpasst und in die Schublade, die es gibt, wenn es passt. Aber oft ist es halt auch so, wenn man sich, wenn man das ein bisschen hinterfragt, dass man merkt, okay, das von dem einen hätte ich gern ein bisschen weniger, von dem anderen mehr, was eigentlich nicht typisch ist. Genau, aber so eine bewusste Auseinandersetzung hilft dann eben auch.
Und das ist doch eigentlich das, was auch Freiheit gewissermaßen ausmacht. Also es geht nicht darum, den Normbruch als solchen zu zelebrieren und zu sagen, ihr müsst jetzt alle, weiß ich nicht, mit euren Freunden schlafen. Also einfach als Überschreitung der Norm, dass man nicht in seinen Freundschaften Sex haben soll. Das wär ja Quatsch. Also es geht nicht darum, den Normbruch zu glorifizieren und über die Norm zu heben, sondern zu sagen, lasst uns doch schauen, was für Möglichkeiten es im menschlichen Zusammenleben gibt. Und wenn wir da frei entscheiden können, was uns gut tut und uns meint nicht nur mir selber, sondern auch der anderen Person und unserem Umfeld, dann ist es doch was, was wir unser Leben lassen können. Also warum sollte man sich da begrenzen lassen? Das ist zugegebenermaßen sehr progressive Einstellung gegenüber dem Leben, auch eine sehr wandelbare. Das ist jetzt nicht besonders konservativ traditionell, weil ich Traditionen im besten Falle noch als Orientierungshilfen sehe, aber im schlechtesten Falle doch nur als Korsett. Aber ja, gut, es gibt solche und solche Leute. Es ist eben meine Einstellung, darüber nachzudenken, ob eine Norm wirklich eine Norm sein muss und sie, wenn es einem gut tut, auch gebrochen werden kann. Die ich immer vertreten würde, die ich auch für eine Form von Freiheit halte, die ich wichtig finde.
Schön, dass das Leben und die Menschen bunt sind. Ole, du hast im Buch auch ein paar Sätze beschrieben, die dann immer wieder kommen, wenn man eine F-Plus führt. Einer davon ist so, das kann nicht klappen, weil eine oder einer will immer mehr. Mhm.
Ja, das ist am Ende des Buches, habe ich gedacht, na gut, für ein ordentliches Fazit muss ich mich erstmal selber noch ein bisschen deckeln, also und die Erwartungen auch ein bisschen deckeln, weil Vorwürfe an die Freundschaft Plus gibt es viele und ich finde es ein bisschen billig zu sagen, ja, alles Quatsch. Also es muss ja wohl irgendeine Grundlage geben, die nicht einfach nur eine althergebrachte Norm ist, die dazu führt, dass Leute sagen, das geht nicht. Die müssen doch gesehen haben, dass es nicht funktioniert. Auch, dass man zu solchen Schlüssen kommt. Und deswegen dachte ich mir, sammle ich die mal und ja, dieses, dass immer einer mehr will oder eine, meistens ein, ne? Das sollte man ja auch mal untersuchen. Ja, und der Punkt ist, also Menschen sind keine Maschinen. Also das ist schon mal eine ganz einfache Tatsache. Wie gesagt, ich will nicht in Abrede stellen, dass durch Sexualität Räume eröffnet werden, die auch emotionaler sind, wo was passieren kann. Aber diese starre Feststellung, dass immer jemand mehr möchte, das finde ich einfach viel zu viel. Das finde ich auch mutlos. Das zeichnet ein Menschenbild, wo du wirklich oben eine Münze reinwirfst und unten kommt immer die gleiche Kaugummisorte raus. So läuft es nicht. Menschen sind in der Lage, ihre Beziehungen sehr verschiedenartig zu führen und auch ihre Freundschaften plus sehr verschiedenartig zu führen. Mhm. Also ich meine, wenn jetzt eine Freundschaft plus zum Beispiel bedeutet, dass man sich einmal alle Jubeljahre irgendwie nach einer Party irgendwie nochmal trifft und ein bisschen vögelt, dann ist das was ganz anderes, als wenn es jetzt eine super close Friendship ist, wo irgendwie alle zwei Tage irgendwie in die Kiste gesprungen wird. Auch schon da findet überhaupt keine Differenzierung mehr statt, sondern es wird gesagt, sobald diese Grenze überschritten wird, dann kommen automatisch die Gefühle. Das stimmt einfach nicht. Und dann ist ja auch die Frage, wie man mit diesen Gefühlen umgeht. Nur weil diese Gefühle entstehen, heißt ja nicht, dass sie deswegen nicht ausgesprochen werden dürfen und das heißt auch nicht, dass sie deswegen wieder gehen können. Ich meine, das hast du ja mir gerade erzählt, dass es genau diese Erfahrung war. Es gibt eine Freundschaft, ihr habt noch nicht mal miteinander geschlafen und trotzdem kommen diese Gefühle, was man ja auch noch einwenden muss. Also nur weil man nicht miteinander schläft, heißt ja nicht, dass man deswegen vor Liebesgefühlen, also in einem romantischen Sinne, gefeit wäre. Und ihr habt es ausgesprochen und es hat was gemacht und ihr habt gesprochen und dann ist es auch wieder in einer gewissen Weise vergangen oder vielleicht hat sich die freundschaftliche Liebe auch ein bisschen verändert. Vielleicht wird sie immer etwas Besonderes bleiben, weil du gemerkt hast, du kannst diese Person auf eine andere Weise lieben und das ist auch eine eigene Schönheit, die vielleicht wie so ein Glanz vielleicht noch mitgibt, den diese Freundschaft umgibt, auch jetzt noch.
Schönes
auch,
Bild.
Ja, also ich kann es auch nicht anders beschreiben als so eine Art Schimmer. Das ist nicht, dass es so alles überstrahlt und man es überhaupt nicht mehr anders kann, als diesen Herzschmerz zu empfinden, sondern einfach eine, wie heißt es, Reminiszenz ist, glaube ich, das wäre das Wort, was sowohl das Glanzvolle als auch das Vergangene einfängt. Mhm. Ja, was es so mitgibt. Also da, weiß ich nicht, finde ich den Vorwurf einfach zu billig, zu schnell, zu pauschal.
Mhm. Ja. Ole, du hast auch beschrieben so, also es ist ja manchmal dann auch so, man lebt in verschiedensten Beziehungsformen, Partnerschaften ändern sich, es ändern sich dann auch vielleicht die Vorstellungen oder die Abmachungen, die man hat und ist ja auch vorstellbar, man hat eine F+, das funktioniert gut, dann findet man einen neuen Partner, neue Partnerin, die findet es nicht so geil und die möchte eigentlich eine geschlossene, monogame Beziehung.
Ja, das ist hart. Mhm. Also da habe ich auch kein Rezept, muss ich sagen. Also, wer wäre ich, es zu haben? Solche Veränderungen in Freundschaften können richtig wehtun. Und die können sowohl die Partnerschaft als auch die Freundschaften von mir aus, sprengen. Mhm. Es ist halt ein bisschen die Frage, also wenn man sich auch kennenlernt, also jetzt in einem romantischen Sinne, man datet sich, nicht wahr? Und kriegt so raus, was will die andere Person eigentlich? Warum jetzt unbedingt jetzt weitere Schritte geht, wenn klar wird, dass diese Person ein anderes Beziehungsmodell anstrebt und auch ein anderes Beziehungsmodell schon lebt. Also da würde ich doch deutlich, also jetzt, wenn ich das als Freund hören würde, dass irgendwie meine Freundin sich da irgendwie involviert, würde ich sagen, oh, pass mal lieber auf, ich glaube, da wirst du auf Dauer nicht glücklich mit, weil die Differenz einfach zu stark ist. Das ist ja allgemein so. Ich meine, die Lebensvorstellungen von Menschen, die ihr Leben gemeinsam leben wollen, müssen sich in gewisser Weise ähneln. Sonst ist es ein Problem. Ich meine, ja, wo die Liebe hinfällt, man kann sich nicht alles aussuchen, aber ich finde schon, dass Liebe auch ein Stück weit eine Entscheidung ist. Es ist keine Entscheidung, wie man sich verknallt, aber es ist eine Entscheidung, ob man Schritte weitergeht. Und es ist auch eine Entscheidung, ob man diesem gemeinsamen Leben dann auch den Raum gibt, der neue Gefühle entstehen lässt. Das ist eine bewusste Entscheidung. So Hals über Kopf verlieben sich, glaube ich, nur die wenigsten, dass man gar nichts mehr tun kann und praktisch instinktiv dann jetzt irgendwie nach Wohnungen sucht und zusammenzieht. Genau. Hatte ich noch einen Gedanken dazu? Ich glaube schon, aber ich habe ihn, glaube ich, gerade vergessen.
Dann frage ich dich was anderes. Du hast es auch so, und ich war jetzt lange nicht im Dating-Game, ich war in einer langen Beziehung, ich finde es sehr spannend. Und du hast das auch so beschrieben, du möchtest die F plus so als Gegending, Gegenmodell positionieren. So, okay, es gibt so die, es gibt Partnerschaften, es gibt Freundschaften und dann gibt es so Gelegenheitssex, so Casual Dating, Situationships, wie man das heute nennt. Fühle ich mich sehr alt, wenn ich so rede, aber ich bin auch erst 35 geworden, das heißt, ich darf das jetzt schon sagen.
Also, ja. Für die, die es vielleicht nicht wissen, eine Situationship ist so ein Kofferwort aus Situation und Relationship, also Situation und Beziehung, und beschreibt eine Beziehung, die nur in dem Moment stattfindet, in der Situation, in der man sich gerade eben befindet. Und das war ein Wort, was während Corona aufkam, also gerade als die Lockdowns halt so hart waren, und da sind Leute irgendwie zusammengekommen, weil sie wussten, wir müssen jetzt die nächsten Monate irgendwie rumhängen. Es gibt irgendwie ein Bedürfnis nach Nähe, okay, who is the person that can, und so weiter. Und nachdem die Lockdowns dann weggefallen waren, dann sind auch diese Beziehungen zerbrochen, weil sie zu nichts weiterem dienten als eine Performance von Partnerschaft, sag ich mal, oder eine Illusion von Intimität, die man im Rahmen dieser Beschränkungen halt aufrechterhalten kann. Und sobald die wegbrechen, bricht auch die Beziehung weg. Und dann waren so viele Leute so sehr enttäuscht von diesen Erfahrungen, dass sie im Internet irgendwann diesen Begriff Situationship erfunden haben. Und ich grenze die Situationship in einem sehr strengen, also mit einem sehr strengen Schnitt von der Freundschaft plus ab, weil es für mich genau gegenteilige Formen von Beziehungen sind. Also die Situationship als Inbegriff einer kapitalistischen Beziehung, kapitalistisch in dem Sinne, als dass die Situationship nichts anderem dient als der reinen Bedürfnisbefriedigung. Das ist genau dieses Phantasma, was gesagt wird: im Kapitalismus kannst du jedes beliebige Bedürfnis mit einer Ware decken. Du gehst in den Supermarkt, du suchst dir unter den verschiedenen Waren, die verschiedene Eigenschaften haben, die deine Bedürfnisse am besten decken, so wie man sich in der Situationship oder beim Online-Dating die Person aussucht, die am besten diese Bedürfnisse deckt. Und sobald diese Bedürfnisse dann befriedigt sind oder einfach wegfallen, keine Ahnung, dann passiert was? Dann entsteht Müll. Dann wird der Frischkäse weggeworfen, dann wird die Person, wird Schluss gemacht, man ghostet, also es gibt überhaupt einen jähen Kontaktabbruch ohne große Nachwirkungen, weil warum? Es war ja gar nichts. Es war ja einfach nur, naja, go with the flow, wir schauen mal, wo es hingeht, aber eigentlich wollen wir doch nur ein bisschen Spaß haben, und als der Spaß dann halt weg war, dann war auch die Beziehung weg. Warum soll man da jetzt großen Drama draus machen? Und in dieser Weise ist die Beziehung eigentlich eine komplett warenförmige Beziehung, die eben nur dem dient. Ganz anders die Freundschaft und vor allem die sexuelle Freundschaft, in der Sexualität eben nicht nur, ich sag mal, platt eine Triebbefriedigung ist, sondern in der es vielmehr darum geht, durch das gemeinsame sexuelle Begehren eine Beziehung zu begründen, zu vertiefen, zu erweitern, also irgendetwas zu tun, was weit über das bloße Bedürfnis hinausgeht und was auch anhalten kann, wenn das Bedürfnis sich verändert. Deswegen ja auch sexuelle Freundschaften nicht beendet werden müssen, nur weil der Sex wegbricht. Also auch da gibt es, sind alle Richtungen möglich, wenn man den Studien dazu glaubt.
Ole, jetzt hören uns Leute zu, vielleicht hören sie es auch gemeinsam mit FreundInnen. Denken sich, ja, spannend. Und dann schaut man sich so an, so, oh. So jetzt. Ja. Genau, also wenn man jetzt zu uns denkt, eigentlich interessant, wie nähert man sich dem, wie öffnet man sich wenn man das alles irgendwie anders gelernt hat in der Gesellschaft? Hast du da Ratschläge?
Also die erste Sache, die ich schon mal sagen würde, wie gesagt, allgemein jetzt unabhängig davon, ob man eine sexuelle Begehren hat oder nicht, möchte ich schon dazu aufrufen, dass Freundschaften, wenn es passt, auch körperlicher sein dürfen. Also wirklich jetzt körperlich jetzt in einem Sinne von sich halten, kuscheln, umarmen. Also eine körperliche Nähe zu den vertrauten Menschen auch zu leben, zu spüren, auch zu wollen. Also das kann man nicht, also das Wollen kann man nicht wollen, aber also es gewissermaßen einzufordern, wenn das Bedürfnis besteht. Also zu sagen, hey, kannst du mich in den Arm nehmen? Das ist ja nichts Wildes. Und da schon mal zu spüren, was macht das eigentlich mit mir, was macht das mit uns? Und wenn ein Wunsch nach einer auch sexuellen Nähe besteht, dann ist es ja erstmal eine sehr gravierende Veränderung in einer Freundschaft, wenn man das so einleiten möchte.
Mhm.
Und da weiß man nicht, ob das auf Gegenliebe stoßen wird, ob die Person da genauso mitgeht. Und dieser Umstand aber, dass man eine Veränderung in die Freundschaft einbringen möchte oder in die Beziehung, die man führt, das unterscheidet sich überhaupt nicht von allen anderen Veränderungen. Also ich meine, wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte jetzt wegziehen und wir haben jetzt eine Fernfreundschaft, dann ist das auch eine krasse Veränderung in der Beziehung. Oder, nicht wahr, also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Freundschaft haben, die sehr stark auf einer Aktivität basiert, zum Beispiel wenn wir gemeinsam joggen oder so etwas und ich sage einfach, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Gejogge, es geht mir irgendwie total gegen den Strich, ich möchte jetzt lieber angeln. Also, ja, dann würde das auch unsere Freundschaft sehr stark beeinflussen. Wie kann man diese starken Veränderungen einbringen? Oder warum sollte man das tun? Naja, wenn ich mich dir öffne in dieser Weise, mit diesem Wunsch nach Veränderung, wie gesagt, egal in welche Richtung, es ist für alles gleich, auch egal ob Freundschaft oder Partnerschaft, dann heißt es ja erstmal, dass ich mich dir öffne in einer Weise, in der ich darauf vertraue, dass unsere Beziehung das aushält. In der ich darauf vertraue, dass egal ob du Ja oder Nein sagen wirst oder das gut oder schlecht finden wirst, dass wir das gemeinsam schaffen. Das heißt, für mich ist diese Öffnung, egal was der Outcome ist, schon ein Beweis für die Schönheit und die Stabilität und das Vertrauen in dieser Beziehung. Also was schon mal so ein bisschen die Frage beantwortet, warum sollte man das überhaupt tun? Nicht nur, weil man das möchte, sondern weil man es um unseretwillen möchte. Und da kann schon ganz viel passieren. Und wenn du sagst, du, ich möchte das nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, und du sagst Nein, dann sagst du dieses Nein ja auch nicht, um mich irgendwie zu bedrängen oder um mich zu ärgern oder um mich zu dominieren oder dir jetzt deine Vorstellung von einer Beziehung irgendwie aufzudrücken, sondern du sagst es auch um unseretwillen, weil es dir wichtig ist, dass unsere Freundschaft, Partnerschaft, whatever, als solche erhalten bleibt und deswegen musst du diese Grenze ziehen. Und auch das kann ich wertschätzen. Also, was ich damit sagen möchte, ist, egal welche Beziehung man lebt, egal welche Frage der Veränderung man anspricht, sowohl das Stellen der Frage als auch das Antworten, und zwar egal, welche Antwort dabei kommen mag, kann dazu dienen, die Beziehung zu festigen und zu vertiefen. Und das ist eine Schönheit und eine Wichtigkeit, die ich nicht missen möchte, die ich in meinen intimsten Beziehungen so führen will und so leben will. Und deswegen kann ich nur dazu ermutigen, dass man darüber spricht, was man eigentlich von einer Beziehung möchte. Weil nur so wird es wirklich intim.
Und vielleicht führt es auch zum Gegenteil. Vielleicht kriegt man eine sehr negative Reaktion. Die Person denkt sich, okay, du bist ja weird. Wie kommst du überhaupt auf die Idee? Und das ist ja dann auch eine Information, wenn mir nicht total mit Respekt und Wertschätzung man muss nichts machen, aber man muss in einer Freundschaft oder in einer Beziehung mit Menschen den anderen Personen ernst nehmen, wahrnehmen, seine Bedürfnisse auch akzeptieren und normalisieren. Und wenn man das nicht macht, ist das ja auch eine Information. Und ich glaube, man hat im Leben keine andere Option, wenn man ein schönes Leben führen möchte mit schönen Beziehungen. Und wir machen heute noch eine andere Aufnahme über die Psychologie des Glücks und der Zufriedenheit.
Wow.
Nichts beeinflusst unser Lebensglück so wie gute Beziehungen, zeigt die Forschung. Dann hat man nur die Option, zu sich zu stehen. Und wenn Leute das nicht gut finden, dann gehen sie und dann kommen über kurz oder lang andere Menschen in unser Leben, die mit uns können.
So nämlich. Ja.
Ja. Ole, du hast uns noch 3 Büchertipps mitgebracht, wenn man sich vertiefen möchte.
Ja, also ich meine, ich habe das erste Sachbuch über Freundschaft Plus geschrieben, deswegen kann ich jetzt nicht noch weitere Bücher darüber empfehlen. Deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, also dass ich einfach allgemeinen Bücherempfehlungen mitgebe, Bücher, die ich wichtig und gut fand und die man auf jeden Fall mal lesen sollte. Die sind alle sehr verschiedenartig von der von dem Zugang her, sag ich jetzt mal, also der erste Klopper wäre auf jeden Fall ein richtiger Klassiker, der wieder neu aufgelegt worden ist von Matthes und Seitz von ein paar Jahren, und zwar Männerfantasien von Klaus Teweleit. Das Buch kam, glaube ich, 77 raus, hat ganz, ja, zugängliche 1200 Seiten mit vielen Bildern. Nee, aber wirklich, es ist ein faszinierendes Buch, was so Männerbilder so von Freikorps in der Zwischenkriegszeit beschreibt und ihre Frauenbilder, ihr Körperverhältnis. Es war wirklich ein absoluter Meilenstein. Es ist unfassbar erschreckend, aber auch lustig zu sehen. Und Teweleit ist ja als Literaturwissenschaftler 1000 Referenzen und irgendwelche Comics und dann noch irgendwelche Bilder und hier irgendwelche Häuser und so. Also der ist wirklich, es springt die ganze Zeit. Es ist ein wunderbarer Lesegenuss. Kann man auch einfach mal reinschlagen, wieder zumachen, wieder reinschlagen. Das wäre der erste. Das zweite Buch ist ein Sammelband, der Die Diversität der Ausbeutung heißt, von Eleonora Ordin-Mendiville und Bafta Sabo. Das sind ja zwei Forscherinnen, die ich auch sehr, sehr schätze, und die haben sich mit Antirassismus auseinandergesetzt und haben den versucht, nochmal auf moderne Beine zu stellen und auch zu verbinden mit einer Kritik an unserem allseits beliebten Wirtschaftssystem und Kapitalismus. Finde ich sehr lesenswerter Sammelband, sehr zeitgenössisch, und als dritter, vielleicht jetzt nicht ganz so akademisch, mal ein bisschen bodenständiger, sind Aufsätze von Natasha Kelly. Natasha Kelly ist eine ja, schwarze, ich glaube, sie ist Kulturhistorikerin, ich bin mir nicht ganz sicher, die in ihrem Buch Schwarz, Deutsch, Weiblich, finde ich, eine sehr lesenswerte Sammlung an ihren Gedanken präsentiert. Also die drei Bücher, Männerfantasien, Die Diversität der Ausbeutung und Schwarz, Deutsch, Weiblich, kann ich sehr empfehlen.
Spannend, ist gerade ein Kinofilm in Österreich rausgekommen, Austro Schwarz heißt der. Könnte vielleicht dazu passen. Ole, ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Tatsächlich Bücher. Ich bin echt ein Büchermensch. Das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen vielleicht, aber ja.
Mhm. Und gibt es irgendein Nachrichtenmedium, das du gerne liest? Ein Magazin, eine Zeitung, eine Sendung, die du schaust oder hörst?
Also ich finde, sehr stabile Beiträge hat Analyse und Kritik. Das ist eine Zeitschrift. Und darf ich ein kleines Shoutout machen an einen Freund von mir, der macht auch politischen Content, das ist Simon David Dressler. Mhm. Den mag ich einfach gern. Ich finde, was er macht. Auf Insta und TikTok. Mhm.
Möchtest du noch einen Creator, eine Creatorin?
Naja, habe ich gerade gemacht mit Simon David Dressler. Ich glaube, das
passt.
Ist für den Anfang so ganz gut.
Fein. Lieber Ole, danke für deine Zeit.
Ich danke dir. Dankeschön.
Was nehme ich mir mit? Erstens, Freundschaft und Sexualität schließen sich nicht aus. Das zeigt das Leben von Ole und von ganz vielen anderen Menschen, die das praktizieren. Man kann in Beziehung mit Menschen sowohl emotional, intellektuell oder auch körperlich intim werden, ohne dass das unbedingt eine klassische Partnerschaft bedingt. Im Leben ist es eigentlich so, alle Regeln, nach denen wir leben, sind frei erfunden und wir können uns einfach auch neue erfinden, die besser zu uns passen. Zweitens, es ist wichtig, zwischen Gefühlen und Emotionen zu unterscheiden. Das fand ich einen der interessantesten Punkte im Gespräch mit Ole. Die körperlichen Gefühle und Empfindungen, die wir haben in der Nähe von Menschen, die uns wichtig sind und die wir lieben, die sind ziemlich gleich, egal ob das jetzt jemand aus der Familie ist, eine Freundin, ein Freund, den ich liebe, was aber platonische Freundschaft ist, oder ob das eine romantische Beziehung ist. Erst die soziale, kulturelle Bedeutung, die wir diesen Gefühlen geben, machen sie dann in der Deutung von PsychologInnen zu Emotionen. Also wir können der Liebe, die wir für eine Person empfinden, eine romantische Bedeutung geben, wenn man dann klassisch traditionell leben möchte, wo überhaupt nichts falsch daran ist, was auch mal wichtig ist zu sagen, dann macht man aus dieser empfundenen Liebe vielleicht eine monogame Beziehung. Man kann aber aus dieser Liebe und dieser Zuneigung oder auch persönlichen sexuellen Anziehung, die man empfindet, auch eine freundschaftliche Deutung geben. Und wie wir auch wissen, man kann auch mit einer Person eine romantische Beziehung leben oder eine klassische Beziehung mit Haushalt, Familie, Kindern, Einfamilienhaus, was auch immer, ohne dass man mit der Person jetzt unbedingt Sex haben muss. Es gibt ja auch viele Beziehungen, wo man selten oder gar nicht miteinander schläft, und daran ist genauso wenig falsch. Drittens, ein Punkt, der mich auch sehr beschäftigt, ist so der Umgang von Männern, von Männlichkeit mit dieser sozialen Norm, wie es sich gebietet, sich als Mann zu verhalten und wie sich das auswirkt auf unseren Umgang mit Emotionen. Eines ist klar, wenn man so leben möchte wie Ole und andere Menschen, dass man Freundschaften oder Beziehungen, romantische Beziehungen lockerer oder alternativ deutet, dann braucht man auch sehr viel emotionale, soziale und kommunikative Kompetenz. Und leider haben viele von uns Männern, mir inklusive, das in ihrer Kindheit und Jugend nicht gelernt, sondern oft wurde ihnen das sogar ausgetrieben und verlernt. Denn Männer weinen nicht, sondern sie sind stark und stehen über den Dingen. So kann man aber sehr schwer eine gute, tiefgehende Beziehung mit Menschen führen, egal ob das jetzt eine Freundschaft mit oder ohne Sex ist. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie ihr zu diesem Thema steht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir lesen das alles und nehmen das dann auch gerne in zukünftige Folgen zum Thema mit. Ihr könnt es auch auf erklärmir.at/fragen immer nachschauen, welche Folgen anstehen bei Erklär mir die Welt und könnt dort unsere Fragen schicken, die wir dann im Laufe des Interviews stellen. Und wenn du gleich weiterschauen möchtest, dann habe ich eine Empfehlung für dich. Ich habe mal eine Psychotherapeutin interviewt, Katharina Hentz. Und da ging es um das Thema Selbstwert. Das ist auch was, wenn man sich intensiver mit seiner Art zu lieben beschäftigt, oft etwas ist, was kommt und groß ein Thema ist, nämlich Selbstwert. Wenn ich jetzt sehr eifersüchtig bin, dann liegt das oft auch daran, dass ich mich selber sehr klein fühle. Und was Selbstwert ist, woher der kommt oder eben nicht kommt, das hat mir Katharina Hentz erklärt und auch, wie man ihn selber ausbauen kann, mit oder ohne Hilfe von Therapeutinnen. Wir blenden hier das Video an und wenn du Lust hast, abonniere gerne den Kanal und schau dir eines der anderen Videos an.
Und last but not least kommen wir noch zum Outro. Das gibt's wie immer von der Hörerin des Monats und ich freue mich richtig, dass ich das dieses Monat sein darf. Ich bin die Valerie Oberreiter und irgendwie taugt es mir richtig, mir ständig neues Wissen anzusammeln. Also ich lese auch in meiner Freizeit richtig leidenschaftlich sämtliche sachbezogene Bücher. Und ich bin gleichzeitig aber auch richtig oft frustriert, weil ich merke, wie wenig sich mein Nudelsiebgehirn eigentlich merken kann. Also richtig cool fände ich es eigentlich, wenn es zu jeder Folge Erklär mir die Welt so ein kleines Quiz gäbe, bei dem man seine Erinnerung dazu nochmal ein bisschen challengen kann. Auf jeden Fall gab es dazu mal eine Folge und zwar war das die Folge Nummer 52 mit Luise Sommer zum Thema Erklär mir unser Gedächtnis, die ich deswegen natürlich richtig spannend fand und da auch wirklich jedem empfehlen kann. Ja, und jetzt kommen wir noch zu den Credits. Die sind Mitarbeit Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann, Kamera- und Videoschnitt Alexander Kohmann von Domotion, Audioschnitt Dominik Lantedinger von Audiofunnel, Vermarktung Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Vielen Dank an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärme.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte Stefan und Therese von Missing Link kontaktieren. Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mitmöglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärme.at/support. Bis dahin alles Liebe und eine schöne Zeit. Eure Valerie.